Wird Neo-Staatssekretär Sepp Schellhorn seine verbale Entgleisung vor wenigen Tagen zum Verhängnis und soll der Muttertag abgeschafft werden?
Ja, das sind zwei der Themen, die uns heute beschäftigen. Ihnen beide Seiten live. Schönen Abend auf Puls24.
Veraltete Tradition oder vielleicht doch einfach eine schöne Geste. Der Muttertag, der wird immer intensiver diskutiert. An manchen Schulen und Kindergärten wird für die Mamas nicht einmal mehr gebastelt. Das Pro und Contra des Muttertags besprechen wir jetzt mit unserem ersten Gast.
Und wir begrüßen im Studio Barbara Blaha, Gründerin des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Blaha, wie haben Sie denn eigentlich Muttertag gefeiert? Haben Sie ihn überhaupt gefeiert?
Als Tochter kann ich ihn schon seit vielen Jahren nicht mehr feiern. Meine Mutter ist vor mehr als 20 Jahren gestorben. Als Mutter habe ich ihn insofern gefeiert, als dass mir mein jüngster Sohn ein Geschenk aus der Volksschule mitgebracht hat.
Und ist das für Sie ein schöner Brauch prinzipiell, der Muttertag? Oder sehen Sie da schon auch einen Modernisierungsbedarf beim Muttertag, beziehungsweise braucht man ihn noch?
Tatsächlich finde ich, der Muttertag hat eine lange Tradition. Und wenn man da ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, ist ja das interessant, das wissen die wenigsten, das ist eigentlich als feministischer Kampftag begründet worden. Damals noch in den USA, später ist er dann nach Europa geholt worden. Anschließend haben ihn die Nazis entdeckt, da wurde er dann mit Blut und Boden aufgeladen. Dann haben ihn die Blumenhändler entdeckt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und heute ist es ja vor allem ein stark kommerzialisierter Feiertag. Also es geht darum, dass wir was kaufen, dass wir Blumen vorbeibringen, dass wir Geld ausgeben. Insgesamt finde ich die Idee dahinter, die Anerkennung von Erziehungsarbeit, auf jeden Fall bis heute relevant. Gleichzeitig sage ich, Zeiten haben sich verändert. Mittlerweile leisten die Erziehungsarbeiten ja nicht mehr nur ausschließlich die Mütter alleine, Gott sei Dank. Es gibt Väter, die sich stark engagieren und vor allem, und das geht in der ganzen Debatte völlig unter, ich kenne keine Familie, die ihr Leben aufrechterhalten könnte, wenn nicht die Großeltern mitarbeiten würden. Mhm. Und einen Omatag gibt es, glaube ich, nicht.
Mhm. Vielleicht könnte man den erfinden oder dazu feiern. Das wäre höchste Zeit. Übrigens auch vielen Dank, meine Damen und Herren, an dieser Stelle an die vielen, vielen Omas, Opas und sonstigen, die sich in der Familienarbeit aufopfern. Aber es bleibt, das haben Sie richtig gesagt, oftmals bei den Frauen hängen, was an Betreuungsarbeit notwendig ist. Weil Sie gesagt haben, der Muttertag ursprünglich ein feministischer Kampftag gewesen in den USA. Diese Idee ist ja irgendwie komplett weg. Denn wenn man heute sich überlegt, ob der Muttertag zeitgemäß ist, kommt man meistens mit dem Gegenargument, dass er überhaupt nicht mehr den feministischen Idealen entspricht. Sehen Sie das so?
Das sehe ich total so. Gleichzeitig wäre es ein guter Anlass, da haben wir uns auch ein Stück weit darum bemüht, sichtbar zu machen, wie ungleich die Arbeit zu Hause eigentlich verteilt ist. Man muss sich Folgendes klar machen. Es gibt eine Gruppe in Österreich, die arbeitet am meisten Stunden jeden Tag, bezahlt und unbezahlt. Das sind die Mütter dieses Landes. Mhm. Und wissen Sie, welche Gruppe von allen Bevölkerungsgruppen am wenigsten Stunden am Tag arbeitet? Die Väter. Das ist doch interessant, oder? Also sobald Kinder kommen, erhöhen Frauen ihre Arbeitszeit, vor allem im unbezahlten Bereich. Männer hingegen schrauben ihren Anteil an der Haushaltsarbeit zurück. Sie machen einfach weniger im Haushalt als Single-Männer.
Mit dem Argument, um das gleich anzuknüpfen, weil es meistens noch immer so ist, dass Männer für den größeren Teil des Einkommens der Familie zuständig sind und daher zu wenig Einkommen sonst hereinkäme, wenn nicht die Arbeit außerhalb verlängert
wird. Ich kenne das Argument natürlich. Gleichzeitig sage ich Ihnen, der Single-Mann arbeitet auch Vollzeit und er muss seinen Haushalt schupfen. Der Vater arbeitet Vollzeit und hat eine Frau zu Hause hoffentlich, die ihm den sogenannten Rücken frei hält und ihm darum auch die Haushaltsarbeit abnimmt. Das heißt, er lagert es aktiv aus und beteiligt sich weniger an der Haushaltsarbeit. Und das ist tatsächlich ein Problem, denn das kostet die Frauen viel Geld. Wir haben uns mal angesehen, wie viel 1000 Euro weniger können Frauen verdienen, weil sie die unbezahlte Arbeit zu Hause machen müssen. Das summiert sich im Jahr auf 28.000 Euro. Rechnen wir das aufs Leben, ist das ein riesiges Gehalts- und Pensionsminus. Das sehen wir ja auch, wenn wir in die Statistik schauen. Frauen bekommen 40% weniger Pension als Männer.
Mhm, das heißt, man sieht ja auch, dass diese Care-Arbeit einfach hauptsächlich bei den Frauen liegt. Und das wirkt sich ja sehr wohl auch dann vielleicht auch auf die Psyche der Frauen aus, beziehungsweise Überforderungen oftmals im Alltag. Gibt es dazu auch?
Tatsächlich gibt es dazu wirklich, wie ich finde, erschreckende Studien. Die Tatsache, dass die Mütter dieses Landes nicht nur eine Doppelbelastung haben, also Job und Kinder, sondern auch noch Haushaltsarbeit und dann vor allem auch noch die gesamte, wir nennen das Mental Load, also das Planen der Familienarbeit, zu überlegen, aha, welche Schuhgröße haben die Kinder, ist der Schulausflug schon organisiert, wo ist die Jause für morgen, also all die Kleinigkeiten, die im Alltag so anfallen. Jede für sich winzig, aber in Summe eine extreme Belastung. Und all diese Mehrfachbelastungen führen dann zu, dass wir in der Statistik sehen, dass Frauen, die Kinder haben und verheiratet sind, statistisch betrachtet, um Jahre kürzer leben als Singlefrauen. Mhm. Umgekehrt ist es aber genau andersherum.
Die Studie kenne
ich. Männer leben länger, wenn sie verheiratet sind und Kinder haben, als Single-Männer. Das heißt, wenn eine Frau sich entscheidet, in eine Langzeitbeziehung mit einem Mann zu gehen, dann schüttet sie nicht nur ihre Liebe und ihre Energie in diese Beziehung, sondern im wörtlichen Sinne Lebensjahre von sich hinüber zum Mann. Mhm.
Aber aufgrund dessen ist natürlich die Frage schon auch, ist es dann nicht zumindest eine kleine schöne Aufmerksamkeit, wenn man eben den Muttertag feiert und dann halt die selbstgebastelten Geschenke bekommt von den Kindern aus dem Kindergarten oder der Schule? Denn es gibt ja mittlerweile auch Schulen und Kindergärten, die sagen, nein, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen hier Kinder, die vielleicht keine Mama mehr haben oder eben auch keinen Papa mehr haben, wenn es den Vatertag betrifft, hier nicht verunsichern beziehungsweise traurig machen. Mhm. Aber ja, ist das nicht trotzdem einfach ein schönes Dankeschön? Und wenn die Mama wirklich gestorben ist, dass man es in den Himmel schickt, dann vielleicht die Botschaft oder aufs Grab liegt.
Ich würde mir zum Muttertag für die Mütter dieses Landes eigentlich wünschen, dass es Rahmenbedingungen gibt, die genau die Probleme, die wir gerade angesprochen haben, endlich lösen. Dafür braucht es ausreichende Kinderbetreuungsplätze und die müssen leistbar sein. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder, sobald sie in die Schule kommen, auch am Nachmittag betreut werden können. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauenberufe endlich fair bezahlt werden. Also es gibt ganz viele Stellschrauben, die das Leben von Frauen in diesem Land massiv verbessern.
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Das eine schließt das andere nicht aus. Jede Frau, jede Mutter, jeder Mensch, sind wir uns ehrlich, freut sich ja mal über ein Dankeschön, egal jetzt, ob man Mutter oder Vater ist. Ich finde allerdings, eine Frage, die man sich schon stellen muss, inwiefern ist es die Aufgabe von Schulen und Kindergärten, dafür zu sorgen? Muttertag kann jede Familie feiern, wenn sie das gern möchte. Sie ist ja frei darin, es zu tun. Warum man es den Pädagoginnen und Pädagogen dieses Landes umhängt, dass sie dann Sitze und Geschenke basteln, weiß ich jetzt nicht. Also gerade bei den ganz kleinen Kindern im Kindergarten, da weiß man einfach, es haben die Pädagoginnen gebastelt. Finde ich nicht zwingend notwendig.
Das könnte man zumindest überdenken, Frau Blacher, weil Sie schon sehr viele Themen hineinverpackt haben. Mhm. Das ist ja natürlich ein weites Feld. Haben wir uns umgehört auf der Straße, meine Damen und Herren, was Sie dazu sagen? Und zwar ist es ein wirklich riesiges Thema, was wir aufmachen. Der Feminismus an sich, geht der in Österreich zu weit? Das haben wir, die Österreicher und Österreicherinnen, auf der Straße gefragt. Hören wir mal rein.
Ich finde, Diskussion ist immer gut, deswegen nö.
Ja, ich sehe schon, dass viele Leute genervt sind davon, aber ich denke mir, Sprache formt auch Meinung und deswegen ist es ganz wichtig und kann nicht oft genug diskutiert und in Öffentlichkeit besprochen werden.
Es muss gar nicht viel mehr gemacht werden. Es geht schon wirklich weit. Und Feminismus ist so eine Sache, das zerstört meiner Meinung nach den Bündnis der Familie.
Ich glaube, Aufmerksamkeit ist wichtig für das Thema und solange das alles friedlich abläuft, sehe ich da auch kein Problem mit.
Ich glaube, das ist ein gutes Thema und das wird immer gut bearbeitet, ja, meiner Meinung nach.
Wie?
Der Feminismus in Österreich, geht der zu weit oder nicht weit genug?
Was?
Der Feminismus.
Der Feminismus? Keine Ahnung.
Also ich glaube, nicht jeder weiß, was das ist.
Kann sein. Wie sehen Sie den Meinungsquerschnitt?
Auch, ich glaube, der Meinungsquerschnitt ist da ganz repräsentativ. Ich glaube aber, es wäre wichtig, nochmal herzuholen, was will denn der Feminismus überhaupt? Das ist in der Debatte ja auch immer ein bisschen verzerrt dargestellt. Und da ist mir ganz wichtig zu betonen, feministischen Menschen geht es darum, klarzustellen, Männer und Frauen sind gleich in allen Dingen, an Würde, an Rechten, an Pflichten und an Lebenschancen. Und dafür zu sorgen, das möchte der Feminismus. Das heißt, es geht nicht darum, dass Frauen besser sind als Männer oder da irgendwie drüber stehen sollen. Im Gegenteil, Feminismus sagt, Männer und Frauen sollen beide alle Möglichkeiten haben. Das heißt, die Frau soll gerne die Karriere machen können, gut bezahlt. Und der Mann, auch der müsste ja befreit werden von gewissen Dingen. Zum Beispiel, der sollte das Recht haben, seine Kinder groß werden zu sehen und nicht in dieser Ernährerrolle festzustecken, wo ja auch viele Väter darunter leiden, dass sie sagen, hey, ich würde eigentlich gern viel mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Gehalt etc. lässt es halt nicht zu. Auch hier setzt der Feminismus eigentlich an.
Aber das heißt, es muss noch viel getan werden. Was ist denn jetzt Ihr Appell auch an die Politik, an die derzeitige Bundesregierung?
Ganz, ganz wesentlich ist, dass uns klar ist, der Sozialstaat ist etwas, wovon überdurchschnittlich viele Frauen profitieren. Warum? Weil sie es sind, die momentan die Kinderbetreuung schupfen, weil sie es sind, die einfach mehr Sozialleistungen beziehen aus genau diesen Gründen. Wir sehen, das Sparpaket, das momentan diskutiert wird, setzt genau hier an. Es kürzt Sozialleistungen. Das trifft überdurchschnittlich stark die Frauen in diesem Land. Das ist das eine. Das andere, was es eigentlich bräuchte, massive Investitionen, um die Rahmenbedingungen für alle Frauen in diesem Land zu verbessern. Wir brauchen Kindergärten, wir brauchen Ganztagsplätze in den Schulen und wir brauchen Arbeitsbedingungen für die Frauen, die in diesen Institutionen arbeiten, die in Ordnung sind für die Leute, die dort arbeiten und für die Kinder, die diese Institutionen besuchen.
Ganz große Abschlussfrage noch zum Tag der Pflege, der heute ist. gefeiert wird, aber natürlich eben nicht gefeiert werden kann, weil es so viele Frauen meistens betrifft, die sich eben um die Angehörigen kümmern. Hauptsächlich Frauen übernehmen die Pflegearbeit, unbezahlt Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Ehrenamt. Frauen wenden da pro Tag im Durchschnitt 44% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Kann man dieses Ungleichgewicht überhaupt jemals beseitigen?
Ich denke schon. Wir sehen in anderen Ländern, dass es da durchaus auch schon Schritte in die richtige Richtung gab. Zum Beispiel, wenn ich in die skandinavischen Staaten schaue, da gibt es zum Beispiel ganz, ganz massive Investitionen in die Kinderbetreuung. Das nimmt es den Frauen zum Gutteil ab. Wesentlich wäre auch ganz massive Investitionen in die Pflegeinfrastruktur. Es ist ja kein Naturgesetz, dass wir sagen, ach so, wir werden immer älter, Pflegeinstitutionen haben wir keine, es müssen halt die Frauen zu Hause machen. Man könnte natürlich sagen, es gibt Pflegeheime in diesem Land, die so gut sind wie Hotels, wo die Leute auch wirklich gerne sind, wenn sie älter werden. Also alt werden in Würde unbedingt. Aber es kostet halt auch was. Und ich denke, das wäre ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt, der hier notwendig wäre. Momentan lösen wir die Pflegefrage, indem wir die Frauen dieses Landes damit allein lassen und ihnen später dann, wenn sie selbst in Pension kommen, ausrichten. Ach so, hast du eigentlich dein ganzes Leben nichts gekackelt.
Mhm. Dann sage ich vielen Dank, Frau Blacher, für Ihren Besuch bei uns im Studio und für die Expertise.
Vielen Dank. Und jetzt geht es bei uns weiter, meine Damen und Herren, noch immer zur großen Debatte Feminismus und natürlich auch noch um den Muttertag. Zu uns kommt der ehemalige FPÖ-Abgeordnete und Europaabgeordnete Andreas Mölzer. Bis gleich. Andreas Mölzer bei uns, ehemaliger FPÖ-Abgeordneter und Europaabgeordneter. Schönen guten Abend.
Grüß Gott.
Herr Mölzer, in den letzten Jahren hat die Kritik am Muttertag, den wir gestern gefeiert haben, zugenommen. Er würde ein veraltetes und fragwürdiges Frauenbild feiern und Frauen auf die Mutterschaft reduzieren. In den Augen des Feminismus. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Naja, es ist auch der Muttertag ein Phänomen, das im Wandel der Zeit sich ändert und die Sicht darauf auch. Ich weiß nicht, Muttertag sollte eigentlich das ganze Jahr sein, wenn man seine Mutter schätzt und wenn man seine Mutter liebt. Auf der anderen Seite natürlich die kultische Überhöhung dessen zulasten der berufstätigen Frauen und so ist sicher heute fragwürdig. Ne? Insgesamt gibt es meines Erachtens sowas wie ein wertkonservatives Ideal, ne? Was ich sage, Vater, Mutter, Familie und Kinder. Auf der anderen Seite sind die gesellschaftlichen Realitäten andere. Ne? Und anthropologische Konstanten wie die, dass eben die Frauen, die Kinder bekommen und Mütter sind, die muss man hinnehmen. Aber man muss die Mütter natürlich, gerade alleinerziehende Mütter in unserer Zeit, unterstützen und fördern, das ist klar.
Jetzt gibt es aber viele Kindergärten oder auch Schulen, die halt sagen, wir werden jetzt nichts mehr basteln zum Muttertag, weil das ist nicht die Aufgabe des Lehrers, der Lehrerin. Jeder kann ja eigentlich mit seiner Familie so Muttertag feiern, wie er oder sie das möchte. Und es gibt eben Kinder, die haben vielleicht keine Mutter mehr oder beim Vatertag keinen Vater mehr. Und man möchte die dann nicht in Verlegenheit bringen oder vielleicht traurig machen.
Ja, sehen Schatz, Sie das? Ich habe 6 Kinder, den Vatertag eigentlich noch nie so recht gefeiert. Also das ist scheinbar eine Nachlässigkeit den Vätern gegenüber. Aber warum die Kindergärten, ja, was zu basteln für die jeweilige Mutter, ob vorhanden oder nicht vorhanden, ist eine andere Frage. Das kann ja nichts Schlechtes sein. Ne? Also sowas zu ideologisieren, indem man sagt, ja, das ist dann ein falsches Mutterbild, das halte ich für Schwachsinn.
Jetzt gibt es ja auch die Ideen, anstelle des Muttertags einen Elterntag zu feiern, vorgeschlagen als Termin. Oder es gibt ihn ja schon, das ist der 1. Juni. Oder man macht überhaupt einen ganz anderen Tag. Wäre das nicht dann dauerhaft fairer?
Na, schauen Sie, eine meiner bleibenden Leistungen als Europaabgeordneter war mit anderen Abgeordneten die Einführung des Welttages des italienischen Speiseeises. Ne? Sagen will ich, Ironie beiseite, sagen will ich damit, diese Tage für alles sind sowieso ein Unsinn. Ne? Muttertag, Vatertag, Elterntag, Tag des Kindes, Tag der Enkel, Tag der Neffen, Tag der Nichten. Was soll das?
Das könnte man zusammenfassen. Oder
ja, ersetzen. Ja, ein Familientag, ja, aber Familientag sollte immer sein, meines Erachtens.
Ja gut, aber wir wissen ja, wie die Termine ist und wie die Alltage aussehen im tatsächlichen Familienleben. Das ist halt schwierig. Natürlich könnte man das jeden Tag machen, das macht ja keiner. Sollte man das nicht als Tag institutionalisieren für Eltern?
Ich halte das nicht für notwendig. Ich meine, es ist sicher sinnvoll, wenn Familien feiern, seien es Geburtstage, Namenstage oder andere Jubiläen, was weiß ich, Hochzeitstag oder was auch immer, ne? Aber da Institutionen draus zu machen, das halte ich für unnotwendig.
Der Muttertag kommt ja ursprünglich aus den USA. Nach Deutschland ist der Gedenktag dann etwa 1922 gekommen und dann wurde er unter den Nationalsozialisten immer wichtiger. Mütter haben ja dann auch mit vielen Kindern besondere Goodies quasi bekommen, wurden als Heldinnen gefeiert. Hat dieser Tag dadurch nicht vielleicht auch ein bisschen einen fallen Beigeschmack?
Naja, das kann schon sein. Natürlich, wir erinnern uns an Institutionen wie das Mutterkreuz und solche Dinge, ne, wo also eine kultisch-ideologische Überhöhung der Mutterschaft geschafft wird. Das ist fragwürdig, ist keine Frage. Auf der anderen Seite, jeder Mensch hat eine Mutter und jeder Mensch weiß, was das bedeutet. Also man soll es nicht kleinreden, man soll es nicht ideologisch verhöhnen oder so irgendwas. Ich glaube, es ist wichtig und man sollte es individuell den Menschen und auch den Familien überlassen, wie sie das feiern.
Hätten Sie eine Idee, wie man es modernisieren könnte, anpassen an die heutige Zeit? Also den einen neuen Tag, den wollen Sie offensichtlich nicht schaffen und institutionalisieren.
Schauen Sie, ich habe auch zwei Töchter. Von meinen 6 Kindern sind 2 Töchter. Die eine kriegt jetzt gerade ihr zweites Baby. Und ich weiß, was Mutterschaft bedeutet. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Es ist irgendwo scheinbar eine anthropologische, aber auch soziale Konstante, dass die Mütter natürlich von Kindern in der Familie stärker belastet sind, mehr machen, die Kinder noch mehr auch zur Mutter orientiert sind. Das kann man jetzt wegdiskutieren, es ist so. Ne? Und was eine Mutter leistet, ne, das muss man, also sehe ich jetzt wieder an meiner älteren Tochter, ne, die schon eins hat und eins kriegt, das muss man einfach schätzen, glaube ich.
Jetzt nach dem gestrigen Muttertag ist heute Tag der Pflege und an diesem Tag der Pflege soll eben auch den Pflegekräften gewürdigt werden. Aber auch hier sind es eben hauptsächlich Frauen, die diese Pflegearbeit übernehmen und vor allem diese Gratis-Pflegearbeit, also eben nicht bezahlt als Pfleger oder Pflegerin. Also geht es da um die Kindererziehung, um die Pflege von den Angehörigen, Hausarbeit, Ehrenamt und so weiter und so fort. Frauen wenden da pro Tag im Durchschnitt 44,3% mehr Zeit für diese unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Wie kann man denn dieses Ungleichgewicht in der Gesellschaft ausgleichen?
Es ist jetzt so, wir haben natürlich eine soziologische Entwicklung in früheren Zeiten, wo der Mann sozusagen der Erwerbsarbeit nachgegangen ist, die Frau zu Hause war, auch kranke Verwandte oder Altvordere gepflegt haben. Das ist ja vorbei von den sozialen Gegebenheiten heute. Ne? Und man muss natürlich einen Ausgleich schaffen und der ideale Ausgleich wäre natürlich der, dass auch Pflege im Familienverband entsprechend unterstützt wird staatlich. Ne? Ganz wurscht, wer das jetzt macht. Ne? Das könnte ja auch ein erwachsenes Kind sein, das also jemand pflegt, muss nicht nur die Mutter sein, die jeweilige in der Familie. Ne? Das sollte, die Frage ist immer, ist es leistbar, ist es gegenfinanzierbar, gerade bei unserem gewaltigen Budgetloch. Ne? Aber das zu unterstützen, gerade im Familienverband, ist meines Erachtens, wäre sehr schön. Ne? Auf der anderen Seite, wir wissen ja, wie teuer Pflege ist, also in Pflegeheimen, in geriatrischen Anstalten und so. Ne? Also die Familien oder Familienverbände dazu unterstützen, dass noch im Familienverband Verband zu machen, wäre sehr wichtig.
Da frage ich gleich zum burgenländischen Modell der Anstellung der pflegenden Angehörigen durch das Land.
Finde ich sehr schön.
Ein Konzept für 9 Bundesländer?
Finde ich sehr schön, nur müssen wir es zahlen können. Ne? Das ist ja die Krux. Ne? Und wenn ich mir das jetzt anschaue, was der Herr Minister morgen verkünden wird an Einsparungserfordernissen, habe ich Zweifel, dass das sich ausgeht.
Würden Sie sehen, dass es weitere Kürzungen betrifft, vor allem auch was Kinderbetreuungsangebote gibt? Die FPÖ, das muss man dazu sagen an dieser Stelle, spricht sich prinzipiell für Wahlfreiheit aus, soll heißen, dass den Frauen die Wahl möglich sein soll, aber nicht irgendwie eine Kinderbetreuung vorgeschrieben werden. Mit der Folge, dass die Frauen letztlich diejenigen sind, die meistens die Kinderbetreuung dann übernehmen, zu weit über 90%.
Ja, das ist eine Tatsache, das ist wahr, eine soziologische Tatsache. Es ist halt so, die Wahlfreiheit, die es theoretisch gibt, ist natürlich oft sehr eingeschränkt. Das wissen wir, entweder gibt es die Betreuungsmöglichkeiten nicht oder es verdient der Mann eben besser und man sagt, das muss halt die Frau dann daheim bleiben und machen und so. Das ist schon klar. Prinzipiell sollte man da möglichst viel Ausgleich schaffen, sei es durch Kinderbetreuungsmöglichkeiten, sei es durch Förderung der Frauen und Mütter, wenn sie also eine gewisse Zeit bei den Kindern bleiben, ne? Oder auch wenn sie die Pflege älterer Familienangehörige übernehmen.
Aber weil Sie gerade auch die Karenz angesprochen haben, dass es dieses Modell gibt, ich glaube, das ist dieses Berndorfer Modell, das auch von der FPÖ da vorgeschlagen worden wird. Das heißt, es gibt mehr Geld, je länger dann quasi die Frau in Karenz geht, bis zu 3 Jahre. Und da gibt es ja ganz viel Kritik auch daran von Feministinnen, die eben sagen, naja, das ist eigentlich keine Wahlfreiheit, denn de facto würde es zwar beide Elternteile betreffen, die dieses Modell ausnutzen können, aber es ist halt nur 1% der Männer, die länger als 6 Monate tatsächlich in Elternkarenz gehen. Und das bedeutet, dass die Frauen dann noch schwerer zurückkommen in den Beruf, noch weniger Aufstiegschancen haben und im Endeffekt dann eigentlich auch ein höheres Risiko für die Altersarmut haben, weil sie weniger ins Pensionssystem einzahlen.
Da sagen Sie natürlich, sprechen Sie Realitäten an, die bedauerlich sind und die also allzu häufig auch zu einer wirklichen Benachteiligung der Frauen führen, gerade was Altersversorgung betrifft, was Karrierechancen betrifft. Ne? Auf der anderen Seite, schauen Sie, ich weiß es von meinen meinen eigenen Kindern, natürlich ist das von Generation zu Generation, ändern sich da die Blickweisen und die Familienbilder schon sehr. Gell? Aber natürlich, wenn meine Frau ein Jahr gestillt hat, die Kinder oder das Kind in etwa, ne, ja, dann ist es schwer, das mit einem Beruf zu vereinbaren. Es ist dann wahnsinnig schwer, wieder Fuß zu fassen, reinzukommen. Ich kenne das auch von meinen Töchtern. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? Und da als Mann oder als Familienvater oder wie auch immer zu unterstützen oder zu helfen, das ist eh, es sind ja die jungen Väter jetzt, ne? Anders als meine Generation der alten, weisen Männer, nicht weisen, sondern weißen Männer. Das ist eh schon, hat ja wirklich das Bewusstsein stark um sich gegriffen. Ne? Also meine Söhne, die sind da schon viel aktiver als Väter, als ich es war. Das muss man Gott sei Dank sagen, gibt es eine Entwicklung. Ne?
Würden Sie begrüßen, dass es vielleicht als Konzept, damit Frauen eher in die Erwerbsarbeit kommen, eine Lohntransparenz geben soll in Österreich? Die FPÖ spricht sich ja prinzipiell dagegen aus.
Naja, ich bin ja die FPÖ in Toto. Ne? Es ist halt so, also es ist wirklich eine Sauerei, wenn für gleiche Leistung Frauen weniger verdienen. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Weil auch wenn sie gleich viel verdienen, ist allein durch Karenzzeiten und solche Dinge, ohne diese eine Benachteiligung im Hinblick auf Pensionsvorsorge, im Hinblick auf Karrierechancen, das ist eh klar. Ne? Aber das sind Tatsachen, mit denen wir leben müssen als Menschen oder auch als Menschen in der modernen Gesellschaft. Nur das möglichst auszugleichen, der Ausgleich zu schaffen, da zu helfen, das ist die Pflicht des Staates und der Gesellschaft. Schauen Sie, der böse Orban in Ungarn, der natürlich jetzt ein für die Feministen atavistisches Familienbild kultiviert mit Vater, Mutter, Kind und, ne, hat natürlich über Kredite, familienfördernde Kredite, die dann rückzahlungsfrei sind, zinsenfrei sind und, ne, irrsinnige Anreize geschaffen. Natürlich werden linke Feministinnen sagen, das ist die Politik, die die Frauen zurück an den Herd treiben soll. Mag sein, ne? Aber wenn ich die Wahlfreiheit habe, das zu tun oder nicht, dann ist es meines Erachtens gut.
Aber wenn ich mehr Kinderbetreuungsplätze schaffen würde und es schaffe, dass mehr Männer auch in Karenz gehen, weil sie das ausgeglichen bekommen, vielleicht auch durch das Gehalt, dann wäre das ja vielleicht die viel
auch
bessere Wahlmöglichkeit.
Auch ein Weg. Schauen Sie, es ist wirklich so, das hätte ich selber als Vater nie gemacht, aber bei meinen Töchtern und auch bei einem Sohn in Wien, die müssen oder geben das Kind nach dem ersten Jahr in den Kindergarten. Das hätte ich noch nie gemacht. Ich habe gesagt, wenn das nicht 3 Jahre alt ist und so, dann mache ich das nicht. Heute ist das gang und gäbe und das geht auch gut, muss ich sagen. Also das, und das ist nicht immer Wahlfreiheit, weil da sagen auch die Frauen, also meine Tochter oder meine Schwiegertochter sagen, naja, ich muss und ich will den Anschluss halt verlieren in der Firma oder im Amt oder wo auch immer ich arbeite. Also ganz so wahlfrei ist es nicht. Und an sich würden die meisten Frauen schon eine gewisse Zeit gerne bei ihren Babys verbringen. Das ist auch die Wahrheit.
Andreas Mölzer bei uns, vielen Dank für den Besuch.
Bitte, gern.
Vielen Dank. Und damit geht es bei uns jetzt weiter mit dem nächsten Aufregerthema. Der Neostaatssekretär für Deregulierung Sepp Schellhorn sorgte letzte Woche mit einem NS-Zeitvergleich für Furore.
Ja, was da los war hier im Puls24-Studio, wir sprechen gleich darüber. Bis gleich.
Zurück bei Beide Seiten live mit einem Regierungspolitiker unter Druck.
Ja, die Dienstwagenaffäre rund um Sepp Schellhorn ist bereits mehr als nur eine Dienstwagenaffäre. Der Bericht darüber in der Zeitung heute hat die Wut auf den Neos-Staatssekretär nämlich eskalieren lassen.
Ja, Schellhorn wurde da im Zug angepöbelt und diesen Vorfall schildert er aber mit einem überzogenen Vergleich mit der NS-Zeit hier im Puls24-Studio. Spielen wir die genaue Formulierung an dieser Stelle nochmal zu.
Das ist eben die Frage, wie reagiert man darauf, wenn einem 4 Männer nicht mehr ganz nüchtern gewisse Dinge an den Kopf werfen, auch unflätige Dinge. Die Frage ist dann immer, was mache ich jetzt? Und ich habe mich so gefühlt wie vor 85 Jahren. Soll man flüchten? Soll man aufstehen? Wohin geht man? Man kann nicht auf die Straße, man kann nicht die Straßenseite wechseln, man könnte höchstens das Abteil, den Waggon wechseln.
Ja, und dieser Vergleich hat jetzt eine weitere Folge ausgelöst. Schellhorn wurde nämlich deswegen angezeigt wegen Verdachts einer Verharmlosung des NS-Völkermords. Die Staatsanwaltschaft soll strafrechtlich relevantes Verhalten prüfen.
Ja, und darüber wollen wir jetzt auch diskutieren bei uns in der Sendung Beide Seiten live. Zugeschaltet ist von heute online, das über die Dienstwagenaffäre berichtet, Aitor Lopez de Alda und PR-Berater und Kommunikationsexperte Daniel Kapp. Vielen Dank für die Zeit.
Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Kapp. Ich möchte mit Ihnen beginnen, bevor wir zum NS-Vergleich kommen, den wir jetzt gerade angesprochen haben, zur Dienstwagen-Causa an sich. Sie bezeichnen in einem Posting diese Affäre als sinnlose Zorndebatte. Warum?
Naja, ich habe darauf hingewiesen, dass seit ich im Geschäft bin, und das ist immerhin seit über 20 Jahren, alle paar Jahre wieder der Boulevard den Karlauer der Dienstwagen bringt. Und das ist ein beliebtes Thema. Damit kann man früher Leserzahlen machen. Heute generiert man auf Social Media damit Klicks. Und so gesehen habe ich diesen Aspekt als sozusagen ein Karlauer bezeichnet, der meinem Empfinden nach nicht im Verhältnis zur Realität unserer wirklichen Probleme steht.
Sehen Sie das auch so, Herr Lopez de Alda, eine sinnlose Zorndebatte?
Nein, also ich glaube, es ist eine sehr wichtige Debatte, die man führen muss. Wir befinden uns in wirtschaftlich äußerst schwierigen Zeiten. Die Debatte mit dem Dienstwagen ist in dem Sinne eine sehr relevante, weil es eine sehr schiefe Optik auf die Politik im Generellen, aber natürlich auch auf die Bundesregierung wirft. Und ich glaube, dass diese Aussage bei Ihnen in der Sendung wirklich eine furchtbare ist. Ja. Und jetzt sieht man ja, dass das auch ein Nachspiel, wahrscheinlich ein juristisches Nachspiel haben wird.
Wir kommen gleich zum NS-Vergleich, möchten uns aber noch kurz umhören. Wir haben, meine Damen und Herren, nämlich Sie auf der Straße gefragt, wie Sie die Sache sehen, ob Sie solche Zorndebatten oder Boulevard-Karlauer, wie es Herr Kapp gesagt hat, auch so sehen. Und Sie, meine Damen und Herren, gefragt, stehen Politiker in Österreich zu sehr am Pranger? Spielen wir das mal zu.
Auf jeden Fall. Was nämlich sehr schade ist, weil man es den Leuten vermisst, in die Politik zu gehen. Und wir brauchen gute Leute in der Politik. Also ich finde es schade, dass wer soll in die Politik gehen, wenn er 24 Stunden am Tag im Negativfokus steht?
Die Richtigen werden zu wenig an den Pranger gestellt, die an den Pranger gestellt werden könnten oder sollten. Teilweise berechtigt, teilweise auch nicht.
Also Sie finden, manchmal geht es zu weit?
Manchmal geht es zu weit. Eindeutig zu weit, ja.
Haben Sie da ein Beispiel vielleicht dafür?
Naja, gut, ich weiß nicht unbedingt der Politiker, aber der war Politiker mit dem Grasser, das geht eindeutig zu weit. Ja. Weil der tut mir, erst hat mir nicht leid getan, aber jetzt tut mir wirklich leid, weil das ist alles zu viel, was über ihn berichtet wird.
Ich finde, manche Sachen gehören an den Pranger gestellt und manche Sachen sollte man nicht leise sein. Und andere Sachen werden natürlich auch übertrieben oder jetzt groß aufgeblasen. Das kann man nicht so pauschal sagen, finde ich.
Manche zu wenig, manche zu viel.
Herr Lopez de Alda, müssen Politiker einen öffentlichen Pranger aushalten?
Ja, ich glaube natürlich, wenn man sich in die Politik begibt, dann muss einem bewusst sein, dass man vielleicht auch kritisiert wird. Natürlich ist es so, dass heutzutage in den Zeiten von sozialen Medien, in den Zeiten, wo alles sehr schnell geht, es natürlich passieren kann, dass man kritisiert wird. Und ich glaube, dass es jetzt vor allem im Fall Schellhorn auch daran gelegen ist, dass ich glaube, dass er nicht besonders glücklich reagiert hat auf diese Situation. Und natürlich, wenn man Politiker wird in Österreich, dann ist es klar, dass man eventuell auch kritisiert werden könnte.
Wir kommen gleich eben zur Umstellung.
Es geht ja nicht um die Frage. Ja? Ja. Es geht ja nicht um die Frage, ob Politiker nicht kritisiert werden dürfen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Für mich ist im Kern die Frage der politischen Kultur. Und wenn Social Media und wenn mediale Berichterstattung dazu führt, dass Politiker angegriffen werden und wenn es nur verbal ist, bedrängt werden im Zug. Wir haben aber auch die Geschichten gehabt, dass die Kinder von ehemaligen Bundeskanzlern unter Polizeischutz in die Schule gebracht werden müssen. Dann muss man schon den Wirkungszusammenhang zwischen Berichterstattung und öffentlicher Reaktion sehen. Und da ist mein Appell, nun wirklich ein bisschen behutsamer mit diesen Themen umzugehen und einzelne Sachen nicht aufzubauschen. Woher diese Anzeige kommt, meine persönliche Spekulation ist, dass es aus dem grünen Eck kommt. Ist ja auch bezeichnend, dass das so anonyme Heckenschützen sind, die hier eine Anzeige eingebracht haben, aber schon darauf geschaut haben, dass sie in die Medien kommt. Das ist schon alles, geht schon alles in ein bisschen in eine Hetzkampagne hinein. Ich halte eher die Anzeige, die Strafanzeige, die der gemacht wurde, für eine Verharmlosung des Holocaust als den vorgeworfenen Tatbestand selber.
Herr Kapp, eine Zusatzfrage. Wie bewerten Sie denn prinzipiell, Anzeige hin oder her, wir kommen dann gleich zu dieser Frage des juristischen Nachspiels, diesen Vergleich, den Schellhorn mit der Zeit von vor 85 Jahren vergleicht? Das war Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre. Kann eine zugegeben noch so unangenehme Situation einer Pöbelei in einem ÖBB-Zug verglichen werden mit der NS-Mordmaschine?
Naja, das ist ja eine Reductio ad absurdum, also ein rhetorisches Stilmittel, um ein Sachverhalt so zu überspitzen, um ihn dann aufgrund der Überspitztheit zu kritisieren. Uns muss schon bewusst sein, dass das Dritte Reich geprägt war von Repression gegen alle Demokraten und auch rassische Verfolgung. Und insofern ist es schon nachvollziehbar, dass, und das sollte uns ja zu denken geben, wenn ein gestandener Politiker wie der Sepp Schellhorn, der in seinem Zivilberuf Wirt ist, ja, der ja nun nicht zart beseitet ist, der austeilen kann und auch einstecken kann, ja, wenn er eine Situation so erlebt und so dramatisch erlebt, dass er sich an diese Zeit erinnert fühlt, dann sollte uns das doch zu denken geben und nicht uns dazu verleiten, noch hysterischer die Skandalisierung zu betreiben, die überhaupt erst diese Situation ausgelöst hat. Mhm. Und das ist ja die Verantwortung der Medien. Wenn Medien sich beginnen, so zu gerieren wie Social-Media-Influencer, weil sie Clickbaiting machen, weil sie Auflage steigern wollen, dann stellt sich ja die Frage, wozu wir Journalismus noch brauchen. Wenn gerade hier nicht die Reflexion stattfindet, dann kann ich mich auf Influencer genauso verlassen wie auf Journalisten, nämlich gar nicht.
Herr Lopez, sind Sie zu weit gegangen?
Na, also ich glaube, dass zuerst einmal gesagt werden muss, dass die Aussage meines Erachtens nach ein Wahnsinn ist, ja, und dass man für so eine Aussage zu Recht kritisiert werden muss. Die Frage, die sich, glaube ich, stellt, ist gar nicht...
Worin besteht denn der Wahnsinn dieser Aussage?
Ja, also ich glaube,
worin besteht der Wahnsinn dieser Aussage? Es muss Ihnen ja zu denken geben, dass die jüdische Gemeinde, die ja sehr sensibel in diesen Fragen immer ist, den Heinz Fischer mit Recht kritisiert hat aufgrund seiner unerträglichen Aussagen, aber hierzu kein Wort verloren hat. Und die jüdische Gemeinde ist in Fragen Holocaust-Gedenken eigentlich ein sehr guter Gradmesser dafür, was problematisch ist und was nicht. Und daher würde ich mich Ihre Antwort auf die Frage interessieren, worin besteht das, was Sie als Wahnsinn bezeichnen?
Schauen Sie, Sie sind ja ein absoluter PR-Experte, der sehr lange schon im Geschäft ist, ja. Und ich glaube, Sie werden mir wohl recht geben müssen, dass diese Aussage mehr als unglücklich ist. Im Zug angepöbelt werden ist sicherlich eine absolut unangenehme Situation. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, Sie weichen mir aus, worin besteht denn, ich fühle mich schon wieder Armin Wolf, Sie weichen mir aus, worin besteht der Wahnsinn dieses Vergleichs? Das müssen Sie,
ich glaube, dass
mich inhaltlich interessieren, wie Sie das begründen.
Ich glaube, dass das, was die Menschen vor 85 Jahren erleben mussten, ja, diese Schreckenherrschaft im Nationalsozialismus, ist etwas, was absolut nicht mit einer Pöbelei im Zug zu vergleichen ist. Ja, hier geht es wirklich um eine äußerst sehr dunkle Zeit in der Geschichte, die sehr schwierig war für unser Land und die Menschen in unserem Land. Und ich glaube, dass das absolut nicht mit einer Pöbelei im Zug vergleichbar ist.
Ja, und da würde ich, danke für diese Klarstellung, dem würde ich entgegenhalten, dass die Vernichtung von Menschen ja nicht bei den Kaminen von Auschwitz beginnt.
Die Aber Herr Schellhorn hat sich auch entschuldigt dafür, also er selbst.
Kaminen von Auschwitz, sondern beginnt viel früher und beginnt eben auch bei der Pöbelei.
Aber Herr Schellhorn hat sich ja selbst dafür auch entschuldigt, dann gleich am nächsten Tag öffentlich und hat das zurückgenommen, weil er selbst findet, dass dieser Vergleich nicht geht.
Dass er, wie er, ich bin nicht sein Pressesprecher und auch nicht sein Medienberater, wie er mit der Situation jetzt umgeht, um dieses Thema zu befrieden, ist ihm überlassen. Ich habe eine andere Meinung. Ich finde, er braucht sich nicht entschuldigen. Wenn er die Notwendigkeit dazu sieht, ist es ihm überlassen.
Herr Lopez de Alda, wenn Sie sagen, das ist ein Vergleich, der nicht geht, ist Ihrer Meinung nach wirklich ernsthaft anzunehmen, dass Schellhorn findet, die Verbrechen der Nazizeit seien auch nicht schlimmer als die Pöbeleien im Zugabteil? Meinen Sie, dass er das wirklich so denkt?
Naja, schauen Sie, ich komme aus einer Generation, die, glaube ich, was dieses Thema angeht, sehr sensibilisiert ist. Wir hatten in der Schule Ausflüge nach Auschwitz, wir haben gesehen, wie furchtbar diese Zeit damals war. Und ich glaube einfach, dass dieser Vergleich nicht angebracht ist. Ich weiß nicht, was Herr Schellhorn sich dabei gedacht hat, ob es ihm rausgerutscht ist oder was die Situation war. Tatsache ist die, dass jetzt eine Anzeige gegen ihn vorliegt. Und ich glaube, es ist die Aufgabe der Justiz, das jetzt zu klären. Aber ich glaube, dass viele Menschen diese Aussage als nicht richtig empfunden haben.
Mhm. Wollen Sie darauf noch antworten,
Herr Kapp? Dem würde ich widersprechen. Und es ist ja die Konstruktion einer Geschichte. Da sitzen halt irgendwelche wahrscheinlich parteipolitische motivierte Anwälte und schnitzen eine Anzeige, die sie einbringen und schauen, dass sie in die Medien kommen, damit wir wieder darüber diskutieren. Huch, jetzt ist sogar eine Strafanzeige gegen ihn, liegt gegen ihn vor. Diese Strafanzeige können wir alle schreiben. Und wir finden Journalisten, die darüber berichten und die Geschichte dann weiterdrehen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich anspreche, dass wir eine Verrohung des politischen Klimas haben. Die Dame, die in dem Straßeninterview angesprochen wurde, hat das ja auch direkt genannt. Sie sagt, es gehen immer weniger Leute in die Politik, weil die Politik zum Teil auch selber sich einen Sport draus macht, sich gegenseitig anzupatzen, und die Medien sind Teil dieses Spiels. Und mein Appell geht dahin, behutsamer damit umzugehen. Wir haben echte, handfeste Probleme. Wir haben Probleme in der Migration. Wir haben Probleme in der Islamisierung. Wir haben Probleme in der Radikalisierung des Islam. Wir haben Demonstranten, die from the river to the sea auf den Straßendienst und vor dem Stephansplatz skandieren. Und Dienstwagen-Diskussion hin oder her, ob das glücklich ist oder nicht. Meine Güte, wir haben den Werner Faymann durch die Medien gejagt gesehen, weil er IKEA-Möbel als Bundeskanzler hatte. Das war uns allen sehr peinlich. Und man hat gesagt, wie kann man das tun? Das ist doch immerhin der Bundeskanzler. Und jetzt haben wir also Dienstwagen. Was soll er fahren? Soll er einen Octavia fahren? Soll er einen Skoda fahren? Soll er überhaupt einen Gebrauchtwagen fahren? Das ist ja für mich genommen schon eine absurde Diskussion. Dann diesen Aspekt, den er zur Sprache gebracht hat, dass er sich subjektiv bedrängt gefühlt hat im Zug und da eine Assoziation hatte. Das muss uns doch zu denken geben, dass Situationen in unserem Land entstehen, wo Politiker sich persönlich so massiv bedrängt fühlen, dass ihnen dieser Vergleich einfällt. Und der Sepp Schellhorn ist, mit Verlaub, über jeden Zweifel erhaben. Der hat in seiner Region als Landwirt, als Gastwirt, sich engagiert aufzuarbeiten, die Geschichte der Region. Da gab es ganz fürchterliche Sachen mit Denunziationen von Wehrdienstverweigerern. Er hat in diesem Thema eine völlig untadelige Track Record. Er war, und das ist vielleicht auch für mich persönlich ein Motiv, ihm da ein bisschen zur Seite zu springen. Er war sehr engagiert in der Frage der Geiselbefreiungsthematik, die Hamas-Geiseln. Er hat Pressekonferenzen gegeben mit Verwandten von Geiseln, vom Tal Shoham, der ja dann freigekommen ist. Und da so ein Theater um ihn herum zu inszenieren, und das geht jetzt nicht an Ihre Adresse, sondern an diese Herren Rechtsanwälte, die Anonymen, die da eine Strafanzeige machen, ist einfach lächerlich und politisches Kleingeld, das uns allen nicht dient. Es macht unsere politische Kultur kaputt.
Direkte Reaktion?
Ja, also schauen Sie, ich glaube, es ist ein sehr sensibles Thema. Ja, und was aber, glaube ich, schwer zu verneinen ist, ist, dass diese Aussage viele Menschen gestört hat. Wie gesagt, wir können nur mutmaßen über, in welchem Kontext das gemeint wird, wie er das gemeint hat. Aber eine Pöbelei im Zug halte ich persönlich für nicht vergleichbar mit, was vor 85 Jahren in Österreich geschehen ist.
Ja, aber das ist bitterum wieder dieses rhetorische Stilmittel der Reductio ad absurdum, wie ich es eben gesagt habe. Du übersteigerst Sie übersteigern ein Thema, um dann Ihre eigene Übersteigerung zu kritisieren. Er hat nicht gesagt, ich habe mich gefühlt wie in Auschwitz. Er hat nicht gesagt, ich habe mich gefühlt wie an der Tür der Gaskammer. Er hat gesagt, ich habe mich gefühlt wie vor 85 Jahren, und damit referenziert ein politisch repressives System, in dem Demokraten unter Druck geraten sind und auch schlussendlich im Gefängnis gelandet sind. Aber diese ganze Eskalation von politischem Mobbing bis hin zu dann tatsächlich Polizei und terrorstaatlichen Maßnahmen, das halte ich für legitim, dass er sagt, ich habe mich erinnert an oder gefühlt wie zu Beginn, vielleicht hätte er sagen müssen, zu Beginn des Dritten Reiches oder wie 5 Minuten vor dem Dritten Reich. Ja. Aber da kann man auch, und das ist ja auch, es ist ein bisschen anstrengend, wie viel das skandalisiert wird. Interessant, die drei Leute, die befragt wurden auf der Straße, von denen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, das sind vielleicht die einzigen drei in Wien, die, wenn Sie sagen, viele hat das irritiert. Vielleicht sind das die einzigen drei in Wien, die es nicht irritiert haben, aber die haben ja alle etwas gemäßigter geantwortet. Also insofern ist dieser Appell an Gemäßigung, es ist natürlich spannend. Ich meine, und Sie sind Social Media Chef, oder? Mhm. Und der Sepp Schellhorn hat natürlich auch ein sehr erfolgreiches Social Media Format mit dem, was kochst du oder was sagst du, Sepp? Und Sepp Schellhorn kritisieren oder bringt immer Klicks. Das ist, und diese Mechanik kennen wir. Aber wenn sich Medien beginnen, wie Social Media Influencer zu gerieren, dann stellt das die journalistische Qualität ein bisschen dann auch in den Hintergrund, ist meine persönliche Meinung.
Jetzt wird, Herr Lopez de Alder, die Dienstwagenbeschaffung begründet mit der Kilometerleistung, die erhöht ist und vom bestehenden Leasingvertrag des jetzigen Dienstautos nicht mehr gedeckt wäre. Wie soll denn die politische Arbeit funktionieren, gerade von Sepp Schellhorn, der zuständig für Deregulierung Termine zu Föderalismus hat im ganzen Land, Bundesländern und Gemeinden? Wie soll denn das gehen ohne eine entsprechende Kilometerleistung? Das ist doch klar, dass dann ein größeres Dienstauto mit einem neuen Leasingvertrag quasi genau diese Termine möglich machen muss.
Ja, schauen Sie, ich glaube, es verlangt keiner vom Herrn Staatssekretär, dass er mit einem Smart durch Österreich fährt. Ich glaube aber, die Optik, die hier abgegeben wird, vor allem in der Zeit, die wir uns befinden, ist einfach keine gute. Wir haben die Situation, dass morgen im Nationalrat eines der größten Sparpakete der letzten Jahre beschlossen wird. Die Österreicher müssen in allen Lebensbereichen sparen. Und das Erste, was Sie von dem Staatssekretär für Deregulierung hören, ist, dass er sich einen neuen Dienstwagen anschafft. Nicht, weil er keinen hat, sondern weil ihm der Audi A6 zu klein war oder zu minder war. Und er braucht jetzt einen Audi A8. Und ich glaube, dass viele Menschen das einfach nicht verstehen oder es sehr schwierig ist zu rechtfertigen, warum der Herr Staatssekretär jetzt einen Audi A8 braucht.
Brechen wir dann mal durch die Floskeln durch mit der schlechten Optik. Schlechte Optik, was ist eine schlechte Optik? Ich meine, der Smart ist halt keine bessere Optik. Was wäre die bessere Optik? Herr Mohr hat ja jetzt schon gesagt, dass es nicht die Frage der Größe des Autos war, sondern dass die Kilometerleistung unter dem alten Wagen nicht mehr abgedeckt war, unter dem alten Leasingvertrag und ein neuer Leasingvertrag gemacht werden musste für ein neues Fahrzeug. Das ist die Art der Bundesbeschaffung. Der Audi A8, den er jetzt hat, bewegt sich, soweit ich weiß, mit der Leasingrate im Rahmen dessen, was alle Regierungsmitglieder haben. Also bitte, ganz schön, was ist dann die richtige Optik? Wo würden Sie die richtige Optik ansetzen? Nämlich Tacheles, praktisch gesprochen.
Ich glaube, wie vorher schon gesagt, ja, Sie sind ja schon sehr lange im Kommunikationsgeschäft und Sie werden mir doch zugeben oder recht geben müssen, dass es keine besonders gute Idee ist, wenn eine der ersten Amtshandlungen in einer Regierung, die ja eigentlich für Spahn steht, ja, die sehr oft und zu Recht als XXL-Regierung kritisiert wurde, weil sie so groß ist, wie viele andere Regierungen nicht sind. Und das Erste, was man von einem Staatssekretär für Deregulierung hört, ist, dass er sich gleich einen neuen Dienstwagen bestellt. Also ich glaube, da müsste Sie mir als Kommunikationsexperte recht geben, dass das nicht besonders kein besonderes gutes Bild abgibt.
Ich gebe Ihnen insofern recht, dass ich sage, in einem medialen Umfeld, in dem diese Geschichten so transportiert und aufgeblasen werden, ist es natürlich keine besonders gute Idee. Aber was wäre denn dann die gute Idee gewesen? Was wäre die gute Idee gewesen? Also das alte Auto geht nicht mehr, es geht um ein neues Auto. Wo wäre dann die gute Idee gewesen, wo heute gesagt hätte, da kriegst du den Stempel drauf?
Naja, soweit wir wissen, ist es ja tatsächlich so, dass das alte Auto noch funktioniert hat. Ne? Also es war ein Jahr Leasingvertrag.
Dass es nicht funktioniert, sondern dass die Kilometerleistung nicht mehr passt. Und im Übrigen, naja, das ist, glaube ich, selten so. Ich war ja selber in einem Ministerbüro. Es kommt der Minister nie selber auf die Idee und sagt, ich will ein neues Auto haben. Ja. Also das sind Sachen, die in der Beschaffung passieren, wo dann irgendein Beamter herkommt und sagt zum Kabinettschef oder wem auch immer im Ministerbüro oder im Staatssekretärbüro, wir werden jetzt den Wagen austauschen und ein Teufel wird ein Minister tun, dort reinzugreifen und zu sagen, ich bestimme mit, was für ein Fahrzeug da kommt. Der Letzte, der es probiert hat, war, glaube ich, der Michael Krüger, der einen Jaguar bestellt hat als Justizminister.
Ja, das war schon im Jahr 2000.
Das war im Jahr 2000 und der hat das dann auch, der hat das tatsächlich, aber aus verschiedenen anderen Gründen, ist nicht allein darüber gestolpert. Und ansonsten lassen die Minister und Staatssekretäre das laufen. Ja. Also noch einmal, ich glaube, ihr habt die Geschichte meiner Einschätzung als, wie Sie sagen, PR-Profi seit vielen Jahren. Es ist eine schmackige Geschichte, ihr habt sie hochgepusht, ihr habt mit dem Sepp Schellhorn jemanden, der auf Social Media gut funktioniert, der also euch auch Reichweite bringt und das habt ihr halt probiert. Ich komme darauf zurück und sage, ich halte das nicht für gescheit. Es tut unserer politischen Kultur nicht gut insgesamt.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, dass das Problem hier nicht unbedingt die Berichterstattung ist, sondern was wirklich der politischen Kultur nicht gut tut, ist das Signal, das man hier an die Bevölkerung gibt. Wir befinden uns in einer Zeit, wo eben die wirtschaftliche Lage furchtbar angespannt ist, wo von in allen Ecken und Enden gespart wird, wo von den Österreichern wirklich erwartet wird, dass hier der Gürtel enger geschnallt wird und in wichtigen Bereichen wie in der Bildung oder in anderen Bereichen auch gespart wird. Und das ist einfach wirklich ein furchtbares Bild, was diese Bundesregierung und was der Herr Staatssekretär hier abgibt.
Sie bleiben bei der oberflächlichen Rhetorik der Optik. Und wenn wir bei dieser Optik bleiben, sage ich, dann ist es wahrscheinlich für den Staatssekretär gescheiter, wenn er Ihren Maßstäben genügen möchte, dass er das alte Auto weiterfährt, notfalls dafür mehr zahlen lässt. Aber die Optik passt.
Aber das Thema
damit käme wahrscheinlich durch. Damit käme wir durch. Ja. Und das ist ja Thema, absurd.
Abschließend noch ganz Thema, kurz, Herr López de Alda, bitte, ganz kurz noch.
Das Thema Kosten hat sich ja auch herausgestellt, dass der Herr Schellhorn hier die Unwahrheit gesagt hat. Ja. Er hat es in einem Tweet versucht, so darzustellen, wie als würde er von einem Audi A6 auf einen Audi A8 umsteigen, um dem Steuerzahler Kosten zu ersparen. Das entspricht aber einfach nicht der Wahrheit. Unterm Strich wird es teurer für den Steuerzahler. Und ich finde, wenn der Herr Schellhorn, wenn der Herr Staatssekretär ein neues Auto haben möchte, dann soll er bitte dazu stehen und nicht im Nachhinein die Unwahrheit erzählen.
Noch einmal, nach 10 Jahren im Ministerbüro, es hat sich außer dem Michael Krüger meiner Erinnerung nach noch nie ein Minister selber um ein Auto gekümmert.
Wir sind am Ende der Debatte leider schon angekommen. Daniel Kapp und Aita López de Alda, vielen Dank für den sehr, sehr lebhaften und regen Austausch. Wir könnten jetzt glatt noch eine halbe Stunde anhängen. Danke vielmals für den Besuch.
Danke auch.
Vielen Dank
für deine Einladung.
Dankeschön.
Und bei uns geht es jetzt im Anschluss ebenfalls weiter mit hitzigen Diskussionen, und zwar in wild umstritten, und diesmal ein besonderes Line-Up.
Ja, mit Andrea Gdolski, die mitmacht, Andreas Rudasch kommt und Ralf Wolfgang Lothert heute bei Werner Seeker. Schönen Abend auf Puls 24.
Schönen Abend.